Liebe Gemeinde, wir, Frauke und ich, freuen uns sehr, hier zu sein, und es kommt uns alles so vertraut vor. Diesmal hatten wir auch nicht so Anlaufschwierigkeiten, als wir das vertraute Heile gehört haben. Haben wir gewusst, das deutet nicht auf irgendeine Gesinnungsgemeinschaft hin. Und gestern habe ich noch mit jemandem telefoniert, die hat dann zu mir gesagt, Händ's nur frei am Nachmittag oder so ähnlich. Ich kann es zwar nicht mehr so genau aussprechen, aber ich habe genau gewusst, was sie gemeint hat. Und ich weiß schon, in Lustenau sagt man frei, nicht frei, oder? So stimmt das, ja? Irgendwie so erinnere ich mich an manches. Ich sehe viele von euch Gesichter, die ich gut kenne, die ich auch wiedererkannt habe, nicht alle. Aber was mich auch freut, ist, dass ich Leute heute hier sehe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Das ist auch wichtig und schön, in einer Gemeinde Menschen zu sehen nach einigen Jahren, die vor einigen Jahren noch nicht da waren. Zum anderen ist es immer auch traurig, Menschen nicht mehr zu sehen. Auch aus verschiedenen Gründen. Ja. Ich möchte euch sagen, dass wir uns freuen, euch wiederzusehen und mit euch heute Gottesdienst zu feiern. Wir sind ja knapp 8 Jahre da gewesen. 1996 am Februar sind wir gekommen. Das war das Jahr der ersten Net-Evangelisation mit dem sagenhaften Receiver, wo sich nach der Evangelisation herausgestellt hat, dass die ganze Serie kaputt war. Könnt ihr euch erinnern? Wo man nicht so genau gewusst hat, wird ein Bild da sein bei der ersten Net-Evangelisation, wird ein Bild da sein oder nicht, wird das Bild die ganze Evangelisation hindurch halten. Das war die Zeit, wo wir gekommen sind, bis zum Jahr 2003 waren wir hier. Danach waren wir 5 Jahre in Bruck an der Mur, bis ins Jahr 2008, und im Augenblick leben wir in Graz. Vor einigen Jahren hatte ich einen relativ schweren Bandscheibenvorfall. Bin fast 3 Wochen im Krankenhaus gewesen und mit ärztlicher Hilfe war es mir auch bald möglich, wieder so halbwegs zu gehen. Und ich habe gewusst, dass mir das Gehen gut tut. Deswegen bin ich im Krankenhausgang auf und ab marschiert, ohne Ende. Und war froh, dass ich auf beiden Beinen gehen konnte. Das war so eine neurologische Abteilung. Und das war schon auch erschütternd zum Teil zu sehen, wie sich Menschen im Vergleich zu mir noch mit dem Gehen gequält haben. Ich erinnere mich, da war ein Mann mit Schlaganfall, nicht mehr ganz jung. Der ist meist im Rollstuhl gesessen und dann haben die Physiotherapeuten versucht, ihn zu ermutigen, doch wieder zu gehen. Und er hat immer gesagt, er kann nicht mehr gehen. Und dann war eine Physiotherapeutin, hat ihn rechts untergehakt und eine hat ihn links untergehakt. Und so ist er auf ihnen gewesen und sie haben ihn ermutigt, doch den einen Fuß, den er nicht glaubt, mehr belasten zu können, doch wieder raufzustellen. Und er hat sich nicht getraut, es ist nicht gegangen und er hat sich gequält. Und was man sehr viel gesehen hat, waren Menschen auf Krücken. Auf Krücken. Krücken sind dazu da, um sich abzustützen, oder? Krücken sind dazu da, um sich zu entlasten. Immer wieder haben mich Leute auf dieser Station angesprochen. Die haben mich dann gefragt, na, wie viele Längen sind es denn heute schon gegangen? Ja, es war eine interessante Zeit, auch die Zeit noch danach. Lasst mich mit euch jetzt einen Riesensprung machen. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt aus dem Leben des David ansehen. David, der Sänger und der Held Israels. David, der den Riesen Goliath als noch nicht Erwachsener besiegt hat, mit einer Steinschleuder und einigen Steinen. David wollen wir im Kapitel 18 beobachten, wie er auf dem Weg zum Erfolg ist. Nachdem er den Riesen Goliath besiegt hat, lesen wir zum Beispiel in Kapitel 18, Vers 1, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. David auf dem Weg zum Erfolg gewinnt die Freundschaft des Prinzen Jonathan. Jeder Mensch braucht einen Freund oder braucht eine Freundin. Und David hat nicht irgendeinen Freund hier gefunden, sondern sein Herz hat sich mit dem Herzen von Jonathan verbunden. David auf dem Weg zum Erfolg, Vers 5. Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. David auf dem Weg zum Erfolg. Er wird ein erfolgreicher Feldhauptmann. David, wenn er auszieht auf dem Weg zum Erfolg, bringt Siege ein. Aber nicht nur Siege, sondern auch das ganze Heer liebt ihn und hebt ihn hoch und jubelt ihm zu. Aber nicht nur das Heer, sondern auch die ganzen Leute im Palast und das Volk. Alle lieben David. Alle sind begeistert von David. Er wird zum obersten Heerführer in Israel. Und dann wendet sich das Blatt aber ein wenig. Im Vers 12 heißt es, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Saul bekommt Angst vor David. Und es heißt im Vers 14 und Vers 15, und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen, und der Herr war mit ihm. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Und dann im Vers 30, die Obersten der Philister zogen aus, und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David mehr Erfolg als alle Knechte Sauls. Und sein Name wurde sehr berühmt. David auf dem Weg zum Erfolg. Der Stern Sauls war irgendwie im Sinken. Man hat das gespürt, der Stern Sauls ist im Sinken und der Stern Davids war am Aufgehen. Und mit dem Hintergrund, den wir kennen, dass der Prophet Samuel ihn ja zum König gesalbt hatte, würde man meinen, jetzt ist es soweit, der Stern Sauls ist am Sinken. Alles Volk, die Krieger, jeder liebt David, jeder hat Erfolg. Jetzt muss es beinahe so weit sein. Noch eine Kleinigkeit fehlt und Saul wird draußen sein und David wird auf dem Thron sitzen. Jetzt ist die Zeit, dass er König wird. Da passiert im Leben von David aber etwas Schicksalhaftes. Ich komme zurück zu den Krücken. Wisst ihr, was passiert? Gott beginnt David, eine Krücke nach der anderen zu entziehen. Er verliert seine Krücken, auf die er sich gestützt hat. Es ist nicht die Erfolgsgeschichte, wie man es erwarten würde, dass es weitergeht, wie es in einem Film wohl wäre, sondern das Drehbuch Gottes ist anders. 1. Samuel, Kapitel 19, Vers 8. und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Ein neuer Kampf und das gewohnte Ergebnis. David besiegt die Philister. Vers 9 und 10. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. David aber spielte auf der Zither und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Und er wich aus vor Saul, sodass er den Speer in die Wand stieß. Und David floh und entrann in jener Nacht. In den nächsten Kapiteln ist das Motiv, das immer wieder vorkommt. Und David floh. Gott entzieht dem David eine Krücke nach der anderen. Die erste Krücke, die er verliert, ist seine gute Position. David floh. Nie mehr wieder würde er an der Spitze des Heeres Sauls in den Krieg ziehen. Wo flieht David hin? Zuerst flieht er nach Hause. Aber auch zu Hause kann er nicht lange bleiben, weil die Schergen Sauls kommen, um ihn zu verhaften und ihn zu töten. Und Michal, seine Frau, sagt ja dann zuerst, er ist krank und so weiter. Und David kann diese Zeit nützen, um durch das Fenster zu fliehen. Vers 12. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab. Und er eilte und floh und entrann. Die nächste Krücke, die Gott dem David nahm, war seine Frau. Sie sollte niemals wieder seine Frau sein. David wendet sich um und sagt, wo soll ich hin? Da fällt ihm ein, er hat einen väterlichen Freund und einen geistlichen Ratgeber gehabt, auf den er sich immer verlassen konnte, und so flieht David nach Rama, nach Najat in Rama. Dort lebte Samuel. Dort lebte Samuel und David flieht zu Samuel. Kapitel 20, Vers 1. Und David floh von Najat in Rama. Auch dort wurde er gefunden und er musste weiter fliehen. Niemals wieder sollte er seinem väterlichen Freund und Ratgeber, dem Propheten Samuel, begegnen. Die nächste Etappe auf seiner Flucht ist sein guter alter Freund Jonathan, ein Mann von Einfluss im damaligen Israel. Aber auch diese Krücke, auf die er versucht hat, sich aufzustützen in dieser Situation, würde nicht halten. Kapitel 20, Vers 11. Jonathan sagte zu David, komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Ihr kennt diese Geschichte, oder? Wo Jonathan dann sagt, ich gehe und rede mit meinem Vater und wenn er es böse meint, ich werde dann einen Pfeil schießen. Wenn er es böse meint, schieße ich ihn dorthin länger, und dann über dich hinaus. Und auch Jonathan bemerkt, dass sein Vater wirklich David töten möchte und er teilt es dann dem David mit. Und dann lesen wir im Kapitel 21, Vers 11. Und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul. Auch von Jonathan, auch bei Jonathan gab es keine Sicherheit. Er konnte sich nicht auf Jonathan stützen in dieser Situation. Und so sah er sich um und sagte, wo soll ich jetzt hinfliehen? Wo ist Hilfe? Wer kann mir helfen? Auf wen kann ich mich stützen? Und er sah sich um in Israel und so sehr er sich umsah, er fand niemanden und nichts. Da hatte er noch eine Idee. Und er sagte, ich fliehe zu den Philistern. Kapitel 21, Vers 11. Und kam zu Achish, dem König von Gat. Dem König von Gat, zu den Philistern. Gat? Sagt euch das irgendwas? Erinnert euch das an was in der Geschichte von Gafet? Das war die Stadt, wo der Riese Goliath her gewesen ist. Das war die Stadt der Feinde, wo David immer ausgezogen ist, die Philister zu besiegen. Das war die Stadt derer, wo die Frauen gesungen haben. David hat 10.000 besiegt, Saul aber nur 1.000. Aber irgendwann wird David auch in Gat erkannt. Und ihr müsst verstehen, unter den Philistern hatte David nicht so den besonders guten Ruf. David war sicher nicht der Lieblingsisraelit der Philister. Und jetzt verliert David das Letzte noch, was ihm geblieben ist. Wenn wir weiterlesen in Vers 12, und die Knechte des Achish sagten zu ihm, das war der König von Gat, ist das nicht David, der König des Landes? Fällt euch etwas auf? Für die Philister spielte Saul schon gar keine Rolle mehr. Sondern die Philister, sagen, bezeichneten David schon als König des Landes. Haben sie nicht von ihm bei Reigentänzen gesungen, Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende, Klammer auf, Philister? David nahm sich diese Worte zu Herzen und fürchtete sich vor Achish, dem König von Gat. Könnt ihr das verstehen, dass er sich gefürchtet hat? Oh, ich kann mir das gut vorstellen. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und kritzelte an die Flügel des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Ist das David, der Held? In Gat stellt er sich wahnsinnig, fängt an zu sabbern, dass ihm der Speichel durch den Bart fließt, geht ans Tor und fängt an zu kritzeln. Und das tut er, um nur sein Leben zu bewahren. Wisst ihr, was das Letzte ist? Die letzte Krücke, die ihm Gott hier entzieht? Es ist die Selbstachtung. Und David sieht, Gat ist auch keine Krücke, auf die ich mich stützen kann. So gibt es für ihn nur eins, wieder fliehen. Und er sieht sich um und sagt, wohin kann ich fliehen? Und es gibt keinen Ort mehr, keinen bewohnten Ort mehr. Es gibt keine Menschen mehr. Und er kommt zum Schluss, ich kann nur in die Wüste fliehen. Er flieht in die Wüste und nicht lange darauf sitzt er allein in einer Höhle. In der Höhle von Adullam. Oh Mann, das soll David sein. Liebe Gemeinde, wenn alle unsere Krücken uns weggenommen werden, dann fängt es auch in unserem Leben an zu bröckeln. Wenn die Erosion immer tiefer wird, wird sich unser Denken ändern. Und dann ersetzen wir gute Gedanken durch die merkwürdigsten anderen. Dann verlieren wir die Wahrheit aus dem Auge und sind wirklich vollkommen am Ende. David hat eine Krücke nach der anderen verloren. Zuerst seine Position, auf die er sich gestützt hat. Danach seine Frau, die ja immer die Tochter des Königs war. Danach seinen Freund und danach seinen Ratgeber und Mentor, den Propheten Samuel. Danach seinen Freund, den Kronprinz Jonathan. Und danach noch seine Selbstachtung. Schlag auf Schlag. Ähnlich wie bei Hiob traf ihn Schlag auf Schlag. Aber lasst uns hier in der Geschichte David ein wenig pausieren. Ich möchte euch fragen, wozu verwenden wir denn eigentlich diese Hilfsmittel? Und ich meine jetzt nicht, wenn ich auf der neurologischen Abteilung bin. Wozu verwenden wir Krücken? Nummer eins, sie geben uns Sicherheit. Und Nummer zwei, im übertragenen Sinn, sie geben uns Anerkennung. Aus den Trümmern der verwundeten Seele, die wir alle zu einem Teil haben, konstruieren wir ein falsches Selbstverständnis. Wir entdecken ein paar Talente an uns und versuchen, von ihnen zu leben. Wir schließen Freundschaften und versuchen, von ihnen zu leben. Wir suchen Erfolg und suchen von ihm zu leben. Wenn ich wenigstens gut in Mathematik bin oder in Sport, dann bin ich zumindest unter einigen schon etwas. Oder wenn ich zumindest als der nette Kerl bekannt bin. Oder wenn ich Perfektionist bin, den Ruf habe, das, was ich mache, mache ich unendlich gründlich. Wenn ich Erfolg im Beruf habe, dann ist das etwas, auf das ich mich aufstützen kann. Etwas, von dem ich hoffe, dass es mich definiert, dass es mich beschreibt als den Erfolgreichen. Wenn ich zumindest genug Geld habe, um regelmäßig Shopping gehen zu können, dann ist das eine Krücke, auf die ich mich aufstütze. Wenn ich einen Partner habe oder wenn ich eine schöne Frau habe, dann ist das etwas, das mich definiert. Wo die Leute sagen, du, das ist doch der mit der feschen Frau. Oder meine Berater, meine Seilschaften, meine Freunde. Und wisst ihr was? Sogar Religion kann zu einer Krücke werden, auf die ich mich aufstütze. Meine Predigt trägt heute den Titel »Wenn alle Krücken fallen«. Manche unter uns mögen vielleicht im Augenblick in einer Phase in ihrem Leben sein, wo ihr gerade eine Krücke in eurem Leben verloren habt oder Gott euch Krücken in eurem Leben entzieht. Für manche mag das in einer Beziehung sein, die zerbricht. Der Mann, die Frau, von der ihr gemeint habt, auf ewig Partner zu sein, kündigt diese Beziehung. Manche müssen vielleicht einen Traum begraben. Alles, worauf sie gehofft haben und was sie geplant haben, liegt in Schutt und Asche. Jetzt haben wir eine Wahl. Wir können uns umsehen nach etwas anderem, worauf wir unsere Selbstachtung stützen, was uns Anerkennung und Wert gibt. Oder wir können von David lernen. Ich möchte euch sagen, warum ich glaube, dass es so gefährlich ist, Krücken zu haben. Und warum ich davon überzeugt bin, dass es Gottes Weisheit und Liebe ist, uns unsere Krücken zu entziehen. Nummer eins. Zunächst. Krücken werden zu einem Ersatz für Gott. Schlagt mit mir bitte 5. Buch Mose, Kapitel 33 auf und lest mit mir Vers 27. 5. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 27. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Der ewige Gott ist eine Zuflucht, und unter dir sind ewige Arme. Das erinnert mich an meinen Krankenhausaufenthalt. An den Mann, den zwei Physiotherapeutinnen gestützt haben und der sich nicht getraut hat, sich zu verlassen, dass sie ihn nicht fallen lassen werden. Jesaja 41, Vers 10 sagt, fürchte dich nicht, ich stehe dir bei dir. Habe keine Angst, ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir. Ich schütze dich auch mit meiner siegreichen Hand. Gott sagt, ich werde dich aufrechterhalten, ich werde dich unterstützen. Aber solange du dich auf jemand anderen stützt und verlässt, wirst du dich nicht auf mich stützen. Sie werden für dich zu einem Ersatz für mich, sodass du mich nicht durch meine siegreiche Hand dich unterstützen werden lässt. Das Erste, Krücken werden zu einem Ersatz für Gott. Es ist viel leichter, dass wir uns links und rechts umsehen und sagen, hier ist jemand, der mir helfen kann, als dass ich mich auf den ewigen Gott verlasse und sage, Herr, ich kann dich nicht sehen. Ich weiß auch nicht, wie du mir helfen wirst. Ich weiß nicht, was du tun wirst, aber ich stütze mich alleine auf dich. Zweitens, Krücken führen dazu, dass unsere Blickrichtung horizontal verhaftet ist. Wenn du dich auf andere Menschen oder auf eine Sache immer stützt, dann blickst du zur Seite, blickst nach links, blickst nach rechts, aber selten nach oben. Und wir werden immer nach Personen, nach Menschen Ausschau halten, weil es uns aus irgendeinem Grund oft leichter fällt, irdischen Menschen, sterblichen Menschen, mehr zu vertrauen, dass sie uns helfen, als dem allmächtigen Gott, den wir nicht sehen. Drittens, Krücken bringen nur zeitweise Erleichterung. Das klingt wie die Werbung für Kopfschmerztabletten. Eine Tablette genommen, entfernt die Kopfschmerzen. Aber sie kommen wieder zurück. Sie verschaffen Linderung vielleicht oder betäuben Schmerzen. Wir Menschen auf dieser Welt schlucken Berge von Tabletten jedes Jahr, um ruhiger zu werden, um uns entspannen zu können und den Stürmen des Lebens besser standhalten zu können. Natürlich bin ich nicht dagegen, dass man Medikamente nimmt. Also versteht das, was ich jetzt gesagt habe, nicht gegen Medikamente. Ich möchte nur sagen, dass wenn wir regelmäßig nur aus Gewohnheit Hilfe von ihnen erwarten, statt vom Herrn, dass das genau der Punkt ist, der das Problem noch verschlimmert und nicht besser macht. Gott bringt nicht nur zeitweise Erleichterung, er bietet eine dauerhafte Lösung an. Seht, und da sitzt David in der Höhle von Adullam. Und er fängt an nachzudenken über sein Leben, über die Krücken, die ihm genommen wurden, seine Position, seine Ehe, sein geistlicher Freund und Mentor, seine Freundschaft mit Jonathan und zuletzt noch seine Selbstachtung. Er sitzt in der Höhle von Adullam alleine und denkt nach. Und plötzlich bricht es in ihm auf. Und er lernt etwas ganz Entscheidendes. David fasst es im Psalm 142 zusammen, aber wenn ihr nicht wollt, braucht ihr es nicht aufschlagen. Ich würde euch gerne einfach den Psalm 142 vorlesen und ihr lasst den 142. Psalm, wenn ich ihn euch vorlese, einfach auf euch wirken. Ein Psalm von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzähle ich vor ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandelte, haben sie mir heimlich eine Schlinge gestellt. Schaue zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil, mein Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Errette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Dort in der Höhle beginnt David, sich auf die Hände des Ewigen zu stützen, von denen wir im 5. Mose Kapitel 33 gelesen haben. Und er kann sagen, ich habe keine Zuflucht und kommt dann zum Schluss, du bist meine Zuflucht. Er sagt, ich habe niemanden mehr um mich herum, niemand interessiert sich mehr, sie haben mich ausgestoßen. Und er kommt zum Schluss, du interessierst dich für mich. Er lernt, die Krücken beiseite zu legen. Er lernt und sagt, ich brauche keine Krücken mehr. Jetzt, von jetzt an stütze ich mein Leben auf dich. Und als David das gelernt hat, beginnt sich sein Leben zu ändern. Zuerst kommt seine Familie. Erinnert euch daran, dass David in früheren Zeiten nicht sehr viel gegolten hat. Als der Prophet Samuel kam, um den neuen König zu segnen, hat er seinem Vater gesagt, alle deine Kinder bring her. Und der Vater hat sich gar nicht daran erinnert, dass er den David auch noch hat. Den hat er bei den Schafen gelassen. Erst als der Samuel nachgefragt hat, gibt's da nicht doch noch einen, kommt er drauf, ja, da ist ja noch einer. Aber jetzt kommt die ganze Familie zu ihm in die Höhle von Adullam. Sehr erstaunlich. Aber das ist nicht alles. 2. Samuel 23, Vers 8. Ich bin im falschen Buch. Berichtet uns noch etwas. Im 1. Samuel, ich komme gleich auf den Abschnitt zu sprechen. Im 1. Samuel wird uns berichtet, dass alle so die vogelfreien, die gescheiterten Existenzen sich bei David in der Wüste eingefügt haben. Es sind immer mehr geworden, Hunderte, die plötzlich gekommen sind, in der Hoffnung, in David einen Anführer zu haben. Die meisten von ihnen gescheiterte Existenzen. Sehr interessant. Aber wisst ihr was? Diese Höhle von Adullam, das wird zum Trainingsplatz für spätere Zeiten. Dort in der Höhle von Adullam, wo die Ausgestoßenen sind und sich um David herumscharen, werden sie unter dem Einfluss Davids, der gelernt hat, sich ganz auf Gott zu stützen, zu den Helden Davids. Die Höhle von Adullam ist der Trainingsplatz für die Elite seiner späteren Truppe und seiner Helden. Dort in der Höhle von Adullam ist er zum Beispiel den drei Helden begegnet. Joab, Bathsheba, Schamimar und Benaja. Der erste schwang allein, kämpfte später alleine gegen 800 Philister. Alleine. Und tötete sie alle im Krieg. Der zweite Held, von dem im Vers 11 die Rede ist, 2. Samuel 23, Vers 11, und nach ihm kommt Schammah, der Sohn des Age, der Harachiter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Ackerfeld voll Linsen, das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Die regulären Soldaten Davids. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr einen großen Rettung. Da gab es die drei, da gab es die 30. Dort in der Höhle wird die Höhle zum Übungsplatz, zum Ausbildungsplatz. Und aus den gescheiterten Existenzen wird die Elite, auf die David sich in späteren Jahren als König stützen kann. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Vielleicht entzieht euch Gott im Augenblick auch Krücken. Dinge, auf die ihr euch immer gestützt habt, auf die ihr gehofft habt. Unser natürlichstes Verhalten wäre es zu beklagen und zu sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum nimmst du mir das? Es kommt oft vor, dass wir Gott anklagen deswegen. Während er möchte, dass wir vielleicht gerade in dieser Zeit eine der größten leeren Erfahrungen machen, die wir in unserem Leben machen werden. Wenn Gott dir keine Krücken in letzter Zeit entzogen hat, oder du vielleicht gar nicht verstehst, wovon ich überhaupt rede, von den Krücken einem Leben, die einem entzogen werden, dann möchte ich dir versichern, wenn du mit Jesus lebst, wird die Zeit kommen, wo Gott dir die Krücken entzieht, auf die du deine falsche Sicherheit, die falsche Entlastung und die falsche Achtung vor dir selbst setzt. Nun, eine letzte überaus wichtige Frage. Warum brauchen wir einen Zufluchtsort? Eine Höhle, einen Zufluchtsort. Letztlich sagt David, in dem Zufluchtsort der Höhle Adulam hat er den eigentlichen Zufluchtsort gefunden, welcher Gott ist. Erstens brauchen wir eine Zuflucht, weil wir verzweifelt sind und Sorgen uns begleiten. Ihr kennt diese Gefühle, nicht wahr? Augen, die rot sind von Weinen, die schrecklichen Lasten und Sorgen, die drücken uns auf die Erde. Depressionen vielleicht, Verzweiflung. Wenn du das erlebst, brauchst du einen Zufluchtsort. Zweitens brauchen wir einen Zufluchtsort, weil wir sündig sind und die Schuld uns verklagt. Ihr wisst vielleicht, welche Last, welche Traurigkeit in den Worten stecken kann. Alles meine eigene Schuld. Wie konnte ich nur so furchtbar harte Worte aussprechen? Oder wie konnte ich das nur tun? Alles meine eigene Schuld. Belästigt und gejagt vom selbst erzeugten Kummer brauchen wir einen Zufluchtsort. Das bringt mich zum dritten Grund, weshalb wir einen Zufluchtsort brauchen. Wir brauchen einen Zufluchtsort, weil da vielleicht Gegner sind, die uns umzingeln und angreifen. Weil Menschen gegen uns sind. Entmutigte Leute brauchen keine Kritiker. Sie haben schon genug Schmerzen. Sie brauchen nicht noch mehr Schuld oder Zusatzdruck. Sie brauchen Ermutigung. In einem Wort, sie brauchen einen Zufluchtsort. Geborgenheit, einen Ort, an dem sie sich verstecken können und ihr Leben neu ausrichten können. Liebe Gemeinde, die Geschichte von David ist für mich immer wieder erstaunlich. In der Höhle von Adulam, nicht auf den Schlachtfeldern, wo er am Höhepunkt fast seiner Macht ist. In der Höhle von Adulam formt Gott einen König aus ihm. Nicht aus den Schlachtfeldern. Nicht als die Menschen ihm zugerufen haben, David hat 10.000 getötet, Saul nur 1.000. Nicht als er die Tochter des Königs geheiratet hat, nicht als der Kronprinz sein Freund geworden ist, hat ihn das zu einem König geformt. In der Höhle von Adulam, als alle Krücken gegangen sind, formte Gott ihm zu einem König. Ich weiß nicht, womit du an diesem Tag kämpfst, in dieser Zeit, was in deinem Leben vor sich geht. Ich weiß aber, dass Gott auch aus dir einen König und eine Königin formen möchte. Das Neue Testament sagt, wir sind Könige und Priester. Er möchte uns formen und vorbereiten, um als Könige und Priester mit ihm zu regieren in Ewigkeit. Wir haben jetzt die Zuversicht, Könige sein zu können, wie der David durch die Salbung des Sauls diese Zuversicht gehabt hat. Wir haben uns taufen lassen. Die Taufe ist ein Symbol auch des Empfangs der Salbung mit dem Heiligen Geist. Aber noch sind wir nicht dort. Noch haben wir diese Verheißung, aber sitzen wir noch nicht auf dem Thron mit unserem Heiland Jesus Christus. Heute ist die Zeit, wo er uns vorbereitet, um uns zu Königen zu machen. Das geht nur im Vertrauen auf ihn. Deswegen möchte ich dir sagen, wo immer, womit du kämpfst. Was in deinem Leben passiert ist, was du dir nie selbst ausgesucht hast. Was in deinem Leben auch passiert ist, wo du gehofft hast, dass es nie passieren möge. Wie schwer dich diese Last auch trifft und wie schwer du vielleicht zu tragen hast. Fang nicht an, Gott anzuklagen dafür. Es kann sein, dass Gott dir die Krücken entzieht, auf die du dich stützt, um dich abzustützen, um deinen Selbstwert aufzubauen. Weil er sagt, das Wichtigste für diese Zeit ist, dass du lernst, dich ganz auf mich zu stützen. Unser Herr Jesus, der für uns gestorben ist, ist so wunderbar. Er hat alles hingegeben. Er hat sein Leben gegeben und hat uns damit gezeigt, ein für alle Mal. Er ist ein guter Herr, auf den man sich stützen kann. Wir haben es heute noch leichter als die Menschen im Alten Testament, denn wir kennen Gott, seitdem wir Jesus kennen und gesehen haben. Und wir haben erfahren, dass er ein guter Gott ist. Der Herr segne euch. Was immer in deinem Leben vor sich geht, wenn Gott dir die Krücken entzieht, dann schickt er dich in die Höhle von Adullam, um dich zu formen, ein König für die Ewigkeit zu sein. Amen. Danke dir für das Wiedersehen mit der Gemeinde Bregenz. Ich danke dir für das freundliche Willkommen und ich danke dir für alle, die heute da waren. Ich danke dir für die vielen, die ich wiedererkennen habe, erkannt habe. Und ich danke dir für diejenigen, die mir neu sind, die ich nicht kenne. Und gemeinsam treten wir vor dich hin, Herr Jesus. Wir glauben, dass du durch das, was du für uns getan hast, uns zu deinen Kindern mit einem Anrecht auf das Reich Gottes gemacht hast. Herr, und du wirkst in unserem Leben. Ich bitte dich für diejenigen, die es im Augenblick selber erleben, dass ihnen Krücken entzogen werden, auf die sie sich immer gestützt haben. Seien es Menschen, Umstände, Träume, was es auch immer ist. Ich bitte dich, dass du ihnen nahe bist. Und wenn sie irgendwo in einer Höhle sitzen, was immer das sein mag, dann bitte ich dich, dass sie nicht verzweifeln, sondern den Psalm 142 lesen und lernen, Zuflucht zu nehmen zu dir. Ich bitte dich für diejenigen, die durch diese Erfahrung noch durchgehen werden. Und meist ist es nicht nur einmal in unserem Leben, sondern immer wieder, weil wir so langsam zum Lernen sind. Ich bitte dich für mich, Herr, hilf, dass ich es besser lerne. Und Herr Jesus, Ich bitte dich, dass Menschen auch einen Zufluchtsort finden, wenn sie mit uns zu tun haben. Dass wir auf ähnliche Art und Weise wie du, himmlischer Vater, nicht nach menschlicher Weisheit, sondern durch den göttlichen Kraft und den Heiligen Geist für Menschen so ein Zufluchtsort sein können, dass, indem sie dadurch, dass sie uns kennen, uns begegnen, dich finden und lernen, dass unter ihnen ewige Arme sind, die sie auffangen werden. Segne die Gemeinde, segne die Geschwister, segne diejenigen, die hier Gäste sind und hier in der Gemeinde dich kennenlernen. Segne alle, die Verantwortung haben. Ich möchte dich besonders auch für Geschwister Spät als die Prediger hier bitten. Segne du und behüte du. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen.